FSMI Insights, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des AFSMI Podcasts. Mein Name ist Sonja Kiefer-Radwan und wir wollen heute wieder ganz viel über Service sprechen. Dafür haben wir uns wieder einen Experten eingeladen, einen Experten aus der Praxis. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Markus Winter von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Hallo Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Sonja, sehr, sehr gerne. Hab mich gefreut.
Super. Markus, du bist Leiter Service Europe bei Heidelberger Druckmaschinen. Magst du dich ganz kurz vorstellen und das, was ihr bei Heidelberger macht? Ihr seid natürlich ein tolles, großes Unternehmen, was eigentlich jeder kennen sollte, aber stell euch und dich doch mal kurz vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Markus Winter ist mein Name und die aktuelle Position jetzt seit fast 4 Jahren ist regionaler Serviceleiter für die Region EMEA, also Europa, Middle East, Afrika. Was ist Heidelberger Druckmaschinen? Ja, wir stellen Druckmaschinen her, wie es schon der Name sagt. Allerdings haben wir über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr viel auch außerhalb der Druckmaschine an sich versucht zu etablieren. Also wir haben Flexomaschinen mit einem Hersteller, der nennt sich Gallus. Wir haben Weiterverarbeitungsmaschinen, also nachdem der Bogen gedruckt ist, was passiert dann mit dem Bogenstanzen, Falten, Kleben mit dem Partner Masterwork. Die sind alle in einem großen Verbund. Und was wir vor allen Dingen haben, das wird sehr, sehr oft nur nebenbei genannt, ist aber für unser Gespräch heute sehr wichtig. Wir stellen auch selbst Software her, unsere Software Prinect, die ein Kunstwort ist aus Print und Connect, die im Prinzip den ganzen Workflow, den ganzen Prozess des Druckens begleiten kann. Also im Prinzip ein ERP-System für die Druckerei ist. Und das heißt, wir sind Anfang der Mitte der 90er Jahre damit gestartet und so lange haben wir auch schon sehr viel Erfahrung mit Daten und Datenaustausch und Datenerhebung, um dem Kunden auch Daten zu zeigen. Ja, ich selbst bin seit 25 Jahren im Service, seit 30 Jahren im Unternehmen und habe dort im Service, glaube ich, schon jede Position irgendwie mal begleitet, von einer Projektleitung, von einer aktiven Serviceleitung für ein Produkt, von der Neueinführung eines Serviceprodukts und dann eben jetzt die letzten 4 Jahre den Blick aus der Region in das Headquarter hinein.
Mhm. Ja. Stichwort Software fand ich jetzt gerade schon ganz spannend und neue Geschäftsbereiche habt ihr auch in den letzten Jahren entwickelt und weiterentwickelt. Das klingt für mich nach auch Orientierung in Richtung Lösungsanbieter. Magst du da was zu sagen?
Ja, klar. Also natürlich fragt man sich, wenn man so ein Geschäft betreibt, immer wieder danach oder wird getrieben, was kann man den Kunden anbieten, was braucht der Kunde überhaupt? Und das haben wir eigentlich die Jahrzehnte immer schon wieder gehabt, dass wir im Prinzip der beste Partner für den Kunden sein wollen. Und unsere Kunden haben eben, egal mal, ob man vor 10, 15 Jahren drauf schaut oder heute reinschaut, die haben eben nicht nur die Druckmaschine. Und der Erfolg des Kunden ist letztendlich auch nicht nur abhängig davon, ob die Druckmaschine druckt oder nicht, sondern ob am Schluss ein fertig bedrucktes Produkt rauskommt, für das er dann auch Geld bekommt, das idealerweise seine Kosten senkt. Seine Kosten, also zumindest mal die Kosten einspielt und noch eine Marge übrig hat. Das ist genau die Frage von Lösungsanbieter, wo wir immer wieder geschaut haben, wie können wir dem Kunden helfen, bereits in der Vorkalkulation, das ist eben dieser Software-Part, wo er schon, wenn er den Preis abgibt, sehen kann, was kann ich denn anbieten, dann über die neuen Formen von Druckvarianten, man kann Flexo drucken, man kann Offset drucken, man kann digital drucken, das haben die Druckereien heute teilweise schon, also auch What-If-Szenarien abzubilden in so einer Software und dann am Schluss eben auch eine Nachkalkulation machen zu können, um zu lernen, hat es funktioniert. Und das ist etwas, was wir eben schon sehr früh eben in den 90er Jahren gestartet haben, interessanterweise nicht die Verbreitung hat wie unsere Druckmaschinen. Also es gibt sehr viele Druckereien mit Druckmaschinen, aber nur ein Bruchteil davon entscheidet sich dann eben auch, dieses komplette Vernetzungssystem zu haben von uns, was sehr schade ist, weil dann ist es bei den Kunden oftmals nur ein Stückwerk und ist nicht komplett integriert.
Kann sich aber natürlich noch entwickeln, ne? Das ist ja gerade, wenn ihr so früh damit gestartet seid, ist das ja auch natürlich ein Vorteil für euch. Und Kunden können sich ja auch mitentwickeln, ne? Oder wie ist eure Erfahrung?
Also das muss sich entwickeln. Ich glaube, der Druck am Markt ist enorm groß, weil natürlich wie in vielen Branchen die Margen immer geringer werden. Also wenn man sich das vorstellt, so eine Marge an einer Verpackung für eine Tiefkühlpizza, die ist nicht immens hoch. Da werden viele Stückzahlen produziert, mehrere hunderttausend Bögen. Und wenn man dann möchte, dass am Schluss da noch was übrig bleibt, dann muss man den Prozess sauber verfolgt haben und muss im Prinzip schon bei der Preisabgabe wissen, was man haben möchte. Braucht natürlich dann auch zuverlässige Produkte. Damit greift es dann wieder einher, dass wir sagen, und diese zuverlässigen Produkte servicen wir, versuchen auch, sie up-to-date zu halten mit Innovationen. Und braucht natürlich auch, das ist ein weiterer Bereich, in den wir sehr, sehr stark eingestiegen sind die letzten Jahre, zuverlässige Consumables. Also nicht jedes Produkt, nicht jedes Drucktuch, nicht jede Farbe erzielt ein optimales Ergebnis. Umgekehrt aber auch, man braucht nicht für jedes Ergebnis, das man erzielen will, immer die Top-Notch-Produkte. Ja, und diese Möglichkeit, den Kunden dort beraten zu können, das geht ja dann bis hin zu Subskriptionsmodellen, die wir schon seit einigen Jahren auch am Markt haben. Also wirklich dem Kunden sagen zu können, wir wollen dich nicht bevormunden, aber wenn du Unterstützung und Hilfe brauchst, sei es bei deinem ERP-System, sei es bei der Auswahl deiner Consumables, sei es beim Überwachen der Performance deiner Maschine, kannst du dich an uns wenden. Oder du entscheidest dich eventuell sogar für ein Subskriptionsmodell, wo du im Prinzip nicht die Maschine besitzt, sondern die Maschine produziert und wir haben ein Abrechnungsmodell nach ausgestoßenen Produkten, die in einem gewissen Range wir dir zusichern, dass das deine Maschine liefern kann. Dafür liefern wir aber den Service, dafür liefern wir die Consumables, um eben einen beherrschbaren Gesamtprozess zu haben.
Ja. Und gerade ihr liefert ja große Anlagen und da ist gerade die Pre-Sales-Phase natürlich ganz entscheidend bei der Kaufentscheidung, ne, bei der Investitionsentscheidung.
Absolut.
Dann die notwendige Beratung zu liefern, genau. Habt ihr da ein besonderes Beratungsangebot?
Du meinst im Pre-Sales-Bereich?
Im Pre-Sales-Bereich, genau.
Da ist es tatsächlich so, dass wir immer das Konzept gefahren sind, im Sales-Bereich und im Pre-Sales-Bereich die Sales-Leute zu haben, die einen guten Kundenkontakt haben. Also bei uns verkaufen unsere Sales-Leute im Prinzip das ganze Portfolio. Werden da natürlich auch intensiv geschult, aber wenn es dann beispielsweise in Subskription geht, dann haben die Produktspezialisten dafür, die dann mitgehen zum Kunden und dem Kunden da auch mal anteasern, um was geht's da überhaupt. Weil klassischerweise haben wir da natürlich immer auch mit Vorurteilen und Mindset zu tun. Der klassische Drucker von heute möchte das Equipment besitzen. Und das ist eben nicht Subskription. Interessanterweise hat er draußen auf dem Parkplatz ganz viele Firmenfahrzeuge, die er alle nicht besitzt, weil die meistens alle über Leasingfirmen einfach da sind, wo jeder sagt, warum soll ich mir 20 Autos kaufen? Ja? Im Drucksaal ist das nochmal was anderes und da muss man dann halt auch oftmals einfach rechnen und dem Kunden erklären, um was es geht. Und wir sind da auch ganz am Anfang des Modells, ja, weil es ja auch für einen Hersteller wie uns immer die Frage stellt, wer unterstützt uns bei der Finanzierung? Man möchte ja diese Equipments dann, wir sind keine Leasingfirma, wir müssen einen Partner haben, dass wir diese Equipments auch nicht in den Büchern haben. Wir müssen uns einen Prozessgedanken machen, wenn die Maschine ausgetauscht wird, wie nehmen wir zurück und tauschen sie durch eine neue aus? Wie gehen wir mit der gebrauchten Maschine um? Wir haben auch Firmenzweige, die sich um gebrauchte Maschinen kümmern und die wieder im Markt platzieren. Aber das sind dann alles auch neue Prozesse, die man intern sich anschauen muss. Ja. Für den Service ist es natürlich interessant, weil sich bei diesen Maschinen gar nicht die Frage stellt, repariere ich das jetzt mit Heidelberg oder nehme ich irgendeinen anderen Partner, sondern da sind wir einfach schon zwangsläufig gegeben als diejenigen, die sich kümmern.
Ja, genau. Ihr bitte macht den ganzen Lifecycle dann der Maschine, betreut ihr dann von Anfang bis Ende, genau. Ja, prima. Insofern hat sich das Servicegeschäft vom klassischen After-Sales-Geschäft, das ist ja auch schon lange bei euch gibt, natürlich auch extrem weiterentwickelt, ne? Weil du sagst schon Abo-Modelle und großer Schwerpunkt auf Beratung. Magst du das nochmal kurz schildern, wie sich das entwickelt hat vom klassischen After Sales? Mhm.
Also es ist schon so, dass wir Heidelberger immer noch sehr sales-orientiert aufgebaut sind. Das muss man sagen. Also es ist tatsächlich so, dass zunächst mal einfach die Kundenberatung am Ort steht und man versucht, eine Maschine zu platzieren, über welche Vertragsmodelle dann auch immer. Natürlich ist in diesen Gesprächen dann aber sind viele Modelle dabei, die uns sehr, sehr früh mit in die Diskussion bringt. Ja, das ist teilweise eben über die Funktionalität der Maschine, das ist zum anderen aber auch interessanterweise, wenn ein Kunde sich stark in dem Druckprozess verändern möchte, eine Prüfung, eine Fabrikplanungsprüfung, gibt das überhaupt seine Stromanschlüsse her, geben das überhaupt seine Wasseranschlüsse her, also diese Beratung des Projekts im Vorfeld, um zu sagen, ja, wenn du also von dieser Anlage auf eine wesentlich größere Anlage wechseln willst, dann musst du neben dem Invest in deiner Maschine auch in folgende Fabrikinhalte investieren. Da sind wir schon sehr, sehr früh mit dabei als Beratung. Und dann natürlich auch die Beratung, Verbindung, Service und Sales, wenn Kunden in neue Segmente möchten. Und das ist nun mal auch der Charakter unserer Branche, die sich verändert, wo es bestimmte Bereiche gibt, die nicht mehr so viel Nachfrage haben und ein Packaging-Bereich, also das Herstellen von Verpackungen, boomt. Dass Kunden sagen, ich habe die ganze Zeit Broschüren und Poster und Plakate gedruckt und ich möchte jetzt stärker in das Verpackungsgeschäft reingehen, dass wir ihn auch dort unterstützen. Was musst du dort anders tun? Ja, und das sind dann immer die Kombinationen zwischen Sales und After Sales. Aber da haben wir in meinen Augen keine große Änderung, weil dort immer noch der Verkäufer der starke Kontakt zum Kunden ist, der uns dann frühzeitiger vom Servicebereich mit hereinnimmt. Wo wir eine große Änderung haben, ist tatsächlich dann, dass wir kein pures transaktionales After-Sales-Geschäft machen möchten, sondern dass wir diese Recurring-Revenue-Modelle, also wir wollen wiederkehrende Einnahmen haben, planbare Einnahmen, indem wir eben die Kunden in Vertragsmodelle nehmen, in Service-Vertragsmodelle. Mhm. Das kann ein Basisvertrag, wie wir ihn heute haben, das ist eine simple Remote-Anbindung, dass die Maschine immer verbunden ist, dass wir im Notfall schnell helfen können, kombiniert mit einem Wartungsvertrag. Und was halt sehr, sehr häufig verkauft wird, gleich am Verkauf, das sind Full-Service-Verträge, 3 Jahre, das sind immer so 36 Monate, wo man sagt, 36 Monate Full-Service, alles mit drin, Endstörung, Wartung, Nachrüstungen, wenn sie publiziert werden, und natürlich auch ein entsprechender Zugang zu einer Experten-Hotline. Ja, diese Dinge. Mhm. Und darüber können wir natürlich ein steuerbares Geschäft haben, ja, dass wir nicht immer nur transaktional arbeiten müssen und dann dafür bezahlt werden. Ja.
Genau, und eure Kunden erhalten dadurch ja auch eine komplette Lösung, ne? Müssen sich dann auch um die Wartung, Instandhaltung nicht kümmern, sondern ihr seid dann vor Ort und parat, genau. Und habt remote noch Zugriff. Genau, ja, genau. Ja. Da sind wir auch schon beim Thema Remote und Digitalisierung. Hat mit Sicherheit euer Servicegeschäft und generell eure Geschäftsmodelle ja drastisch verändert. Ihr seid ja auch in einem Produktbereich, der sehr stark von der Digitalisierung geschüttelt wurde und immer noch geschüttelt wird. Vielleicht erst kurz zu dem Produktbereich. Wie hat sich eure Branche verändert und dann, wie hat sich euer Service auch durch Digitalisierung verändert?
Ja, die Branche hat sich in zwei Richtungen sehr, sehr stark geändert. Das eine ist tatsächlich, dass wir vor 15, 20 Jahren noch viele familiengeführte Traditionsunternehmen hatten, die gut vernetzt waren in der Region und dort gedruckt haben. Und heute haben wir einen ganz großen Anteil von multinationalen Unternehmen, die im Prinzip komplette Fabriken sind, die 200 Standorte weltweit haben, in denen gedruckt wird, die 12 Papierfirmen haben, die das Papier herstellen dafür. Das ist überwiegend in diesem Verpackungsbereich. Im Verpackungsbereich hat es diese immer mehr die Zusammenschlüsse gegeben zu großen Konzernen, wo wir als Druckmaschinenhersteller nur ein kleines Element verkaufen für sie und wo wir einfach auch sehr, sehr stark getrieben werden, in diese Industrialisierung zu denken. Das ist so mal das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir auch ganz klar einen starken Einfluss von digitalen Druckmaschinen haben. Also es gibt gewisse Bereiche, da sind die digitalen Druckmaschinen überhaupt nicht mehr wegzudenken. Es wird heute sicherlich kein Fotobuch mehr auf irgendeiner konventionellen Maschine gedruckt, ja. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch, da hat man vor 15 Jahren gab es in den Bahnhöfen noch fancy Automaten, wo man sich seine eigene Visitenkarte hat drucken lassen. Mhm. Das war toll. Heute wird das alles nur noch über große Anbieter digital gedruckt. Flyer, Broschüren für Vereine. Das ist nicht mehr im konventionellen Sektor. Und da muss man sagen, da sind wir im Moment auch gar nicht so aktiv, wollen ein Stück weit wieder reinkommen. Aber sag mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das sind die Hersteller, die sich früher im Office-Bereich und im Kopiererbereich sehr beschäftigt haben, mit größeren Maschinen dann eher im Moment, die da reinkommen, weil die Stückzahlen sind sehr klein und die Qualitätsansprüche, die genügen dann dort auch, ne? Im industriellen Bereich muss man ehrlich sagen, also wo es um große Stückzahlen geht, spielt digital noch nicht so sehr die Rolle, was das Druckverfahren angeht, sehr wohl aber, was die gesamte Auftragsvergabe angeht. Also da werden keine Filme mehr hin und her geschickt, da werden digitale Daten gesendet, die muss man prüfen, die werden idealerweise automatisch geprüft, ob sie druckbar sind, und dann kann man sich in der Druckerei entscheiden, auf welche Maschine setze ich es. Ja? Also das ist der digitale Drucksachenbereich. Im Servicegeschäft an sich wird extrem gehypt, aber wenn man im Prinzip mal genau reinschaut, was ist heute wirklich an verwertbarer digitaler Veränderung im klassischen Servicegeschäft nutzbar, dann wird es relativ dünn. Also ich weiß, wir haben vor 10 Jahren angefangen, über digitale Datenbrillen nachzudenken mit direkter Verbindung. Das scheitert oftmals an der Netzabdeckung. Man hatte gerade in Druckereien, in Industriegebäuden gar keine Möglichkeit gehabt zu connecten. Wir haben heute teilweise Probleme, dass Servicetechniker, wenn sie mit ihren Apparaturen, mit ihren Mobiltelefonen einen Hotspot machen wollen, dass das in der Druckerei nicht geht, dass das teilweise auch in der Druckerei gar nicht gewollt ist, ja, weil es auch eine Frage von Datenschutz ist. Also das haben wir wieder ein Stück weit verlegt und sind im Moment in der Richtung unterwegs, dass wir Videocalls machen können, Sidecall machen können mit einem beliebigen Endgerät. Also wenn ein Drucker gerade ein Problem hat, kann er uns mit seinem Handy im Prinzip kontaktieren. Er bekommt einen Link und dann schalten wir uns auf seine Kamera, weil wir davon ausgehen, dass das Handy des Druckers vor Ort wird funktionieren. Und dann können wir ihm an dem Handy oder am Smartphone eben sagen, was er zu tun hat. Und die andere Thematik ist natürlich Daten an sich. Wie ich sagte, seit 95 haben wir unsere Maschinen verbunden. Wir sind einer der wenigen Hersteller, die die Gesamtmaschine verbunden hatten, also nicht nur die Druckmaschine an sich, sondern die gesamte Peripherie, die Nebenaggregate. Mhm. Wir sehen das Gesamtsystem. Und dort haben wir durchaus erhebliche Erfolge bei der Entstörung aus der Ferne. Es gibt viele Themen, wo wir den Kunden über die letzten Jahre immer vermehrt und verbessert leiten können, wie er zu einer Entstörung selbst kann, ohne dass wir einen Techniker schicken müssen. Wir haben mittlerweile etabliert Frühwarnsysteme, sogenannte Predictive Calls. Also die Maschinensteuerung erkennt Muster, die ungewöhnlich sind, und sendet die uns automatisch mit den dazu gepackten Logfiles. Und das hat natürlich die Servicelandschaft extrem verändert, wo ich mal sagen würde, haben wir vor 15 Jahren in einer technischen Gruppe vielleicht 1/3 Elektroniker und 2/3 mechanische Fachleute gehabt, haben wir heute, würde ich sagen, 1/5 Mechaniker und 4/5 Elektro- oder Mechatroniker, weil halt auch die Maschinen wesentlich komplexer wurden, ne? Die Software wurde wesentlich komplexer der Maschine. Wir haben ganz viele Aktoren, Sensoren, und das hat natürlich unsere Welt verändert. Sind wir schon da, wo wir sein wollen? Definitiv noch nicht. Also wir haben Milliarden Daten. Jetzt fängt es erst an. Und ich glaube, da sind viele in der Industrie gerade dran. Mit welchen Maschinen? Du brauchst Data Scientists, du brauchst die richtigen Modelle. Wie arbeitest du jetzt konkret mit den Daten? Welche Daten kannst du nutzen? Welche kannst du nicht nutzen? Da sind wir gerade mittendrin. Einfach mehr daraus zu machen.
Genau, aber schön, dass du das sagst, weil es wird immer alles sehr gehypt, und wir können viel, oder die Möglichkeiten sind größer als das, was wir gerade noch nutzen, was aber auch völlig verständlich ist, weil es einfach auch nicht so schnell gehen kann. Schön, das auch von dir zu hören, dass es das Ganze auch mal runtergekocht wird und gesagt, wir sind auch noch gerade dabei und haben noch viele Möglichkeiten, aber auch noch viele Schritte zu gehen. Genau.
Na, ich merke konkret gerade eins, Sonja, und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich bin 67er Jahrgang, ne? Ich habe eine ganz andere Welt kennengelernt. Ich bin jetzt in dem Unternehmen, ich bin völlig aufgeschlossen, was diese ganzen Technologien angeht. Interessanterweise, wenn es darum geht, mein Smartphone zu programmieren oder Computersoftware zu verstehen, habe ich, glaube ich, meinen Söhnen, die jetzt 30, 35 sind, einiges voraus, weil die sind Generation, ich nutze es nur. Ja. Ich habe noch programmieren gelernt und weiß, wie das geht. Aber das ist genau unser Hauptproblem, glaube ich, in den meisten Industrien. Wir sind noch der Großteil der Menschen, die noch dort sind, aktiv. Und Heidelberger, wie viele andere Maschinenbauer, kennen halt das klassische Servicemodell. Bei dir ist es kaputt, wir kommen hin und rechtens. Wenn du mit Daten arbeiten willst und in eine Proaktivität willst, eine Prävention willst, da sind wir in der klassischen Industrie, glaube ich, nicht so weit wie viele anderen. Und zwar interessanterweise all die Industrien, die mit Menschen zu tun haben, also Menschen transportieren, Fahrstühle, Flugzeuge, Autos, weil die können es sich, die können und wollen sich Stillstände oder Probleme nicht leisten. Ja? Ich meine, wir steigen alle in Flugzeuge, weil wir genau wissen, da werden wir keine ungeplanten Stillstandszeiten haben, wenn der in der Luft ist, weil die den Prozess beherrschen. Im klassischen Maschinenbau, im Werkzeugmaschinenbau, im Druckmaschinenbau ist immer noch das Hauptthema auch unserer Kunden: Ich drucke, solange es geht, und wenn es kaputt ist, dann kommt ihr schnell und repariert es.
Ja.
Und den Wechsel hinzukriegen, und zwar nicht nur bei unserer eigenen Firma, bei Kunden, wieso wollen wir es nicht mehr in eine Proaktivität bekommen, ja, in Standhaltungsmentalität, ja? Jeder Fertigungsbetrieb denkt schon wieder mehr in Standhaltung, weil Stillstandszeit ist Geld. Da sind wir mittendrin, haben wir tolle Ansätze auch. Da helfen uns interessanterweise auch die Großkunden. Die großen Konzerne denken nämlich so, die fordern das auch von uns. Und das ist jetzt einfach ein Umbau und das geht nicht Monate. Das ist ein Umbau, der über Jahre gehen muss. Und da hilft uns auch die Demografie, ja, mit neuen Menschen, die reinkommen, die Service neu denken, werden wir da auch früher oder später sein. Also es ist meine Vision, dass wir sehr, sehr viel zukünftig präventiv und proaktiv machen.
Ja, und inwiefern fällt mir in dem Zusammenhang ein, das Thema Nachhaltigkeit, also inwiefern ist das ein Treiber für das Thema vorbeugende Instandhaltung, weil es natürlich auch ökologischer sein kann, ne, vorbeugend instand zu halten, als dann lange Stillstandszeiten und vielleicht höhere Ausfälle durch schlechtere vorbeugende Instandhaltung. Also genau. Das kann ja nochmal ein Treiber sein, oder?
Absolut. Also allein schon, ich glaube, da braucht man nicht zu viel Erfahrung zu haben. Die Chance, dass ich in dem Moment, wo ein Schaden bei einem Kunden entstehe, den richtigen Mann sofort greifbar habe und hinschicken kann, die ist äußerst gering. Also was ich oftmals dann tue in der Planung ist, wer wäre der richtige Mann, womit ist der gerade beschäftigt, wie kriege ich den da raus und kann einen anderen dahin. Also der Dispositionsaufwand des Technikers in einem reaktiven Fall ist ungleich höher, wie wenn ich geplante Tätigkeiten habe und weiß, dass ich da den Mann hier brauche und jenen Mann hier brauche. Natürlich bin ich nicht illusorisch, wir werden immer reaktive Themen haben. Es wird immer etwas passieren, was wir nicht planen konnten und man wird dann immer, aber man kann den Anteil dessen, denke ich, senken. Und was bei einer präventiven Geschichte für mich eben auch ganz wichtig ist, wenn ich geplante Komponenten austausche und wir ja immer noch eine ultratiefe Fertigungstiefe haben, also ganz viele von den elementar wichtigen Komponenten stellen wir ja selbst her, muss ich mir auch wieder die Frage stellen, an welcher Baugruppe macht es denn Sinn, diese Baugruppe, die dort defekt war, zurückzuholen, zu überarbeiten, um sie dann wieder in einem nächsten Fall einzubauen. Und zwar wirklich überarbeiten im Sinne von Fabrik neu. Du weißt, wie Druckmaschinen aussehen, die sind halt 80% aus Guss und Stahl. Da geht nicht viel kaputt. Also ja, so ein großes Gehäuse, das ist auch, wenn es kaputt geht, wenn irgendwas darin kaputt geht, noch verwendbar. Also warum nicht überlegen, in der heutigen Zeit mit Energiekosten und auch Ressourcen, muss ich das wirklich wegwerfen oder hole ich das zurück, bringe das in ein Umlaufverfahren und versuche das dann wieder als Baugruppe einzusetzen, geplant bei einem nächsten Wartungseinsatz. Ne? Und das sind Ideen, da geht es da nicht mal darum, groß Geld zu sparen, sondern das ist aus Nachhaltigkeitsgründen auch absolut sinnvoll.
Ja? Genau. Ganz eigenes, großes Thema, was uns, glaube ich, noch viele Jahre und sinnvollerweise auch beschäftigen wird.
Absolut, genau. Absolut.
Übrigens aus eigener Empfehlung, euch auf der Drupa zu besuchen, ein kleiner Werbeblock für euch. Ich habe das, wie gesagt, euch schon mehrfach auf der Drupa gesehen und bin immer sehr beeindruckt von euren wahnsinnigen Messeausstellungsstücken. Die werden, glaube ich, 4 Wochen lang aufgebaut, oder? Hast du mal erzählt.
Ja, genau.
Ja, und da kann man eure Anlagen bestaunen. Und
also das ist ja auch das Interessante. Da merkt man, wie sehr salesorientiert wir immer noch sind. Für mich ist die Drupa eine Verkaufsshow, eine Leistungsshow. Wir zeigen, was wir können. Aber für mich ist eigentlich die Vorbereitung auf die Drupa eine extreme Leistungsshow des Heidelberg Service. Weil wir schaffen es tatsächlich innerhalb von 4 Wochen, eine komplette mehrstufige Druckerei dort aufzubauen, zu vernetzen, wo man dann wirklich von der Vorstufe über die Druckmaschine, über die Weiterverarbeitung komplett arbeiten kann. In 4 Wochen. Ich glaube, der Hauptgrund, warum wir das nicht vermarkten wollen, ist, weil man dann denkt, die Kunden erwarten das immer von uns. Und natürlich ist der Aufwand, den wir dafür treiben, nicht zu vergleichen, wenn wir ein Kundenprojekt machen. Ich glaube, Kunden wollten das auch nicht bezahlen, weil das wird ja im Mehrschichtbetrieb, 12-Stunden-Schichten und so, ne, wird das getan. Das
ist ein Marathon, ne? Ja.
Genau. Aber es überhaupt zu können, dass es dann so funktioniert, finde ich jedes Mal extrem beeindruckend.
Also nur an der Stelle ist die weltgrößte Messe für die Druckindustrie, ne? Die Drupa in Düsseldorf.
Genau, die jetzt schon lange nicht mehr stattgefunden hat, durch Covid unterbrochen. Es waren sogar ernsthaft Gedanken da, ob man es nochmal, ob man es jemals wieder haben wird. 2016 war die letzte, also schon eine ganze Weile her. Und jetzt freuen wir uns alle drauf, dass eben 2024, uns wird enorm viel Automatisierung zu sehen sein. Also das ist auch nochmal ein Trend, der... den man vor 10, 15 Jahren gar nicht gedacht hätte. Also wir gehen tatsächlich dazu über, bei den Maschinen mehr und mehr aufs autonome Drucken zu kommen.
Ah ja, okay. Ja,
also was man heute bei einer Werkzeugmaschine schon kennt, dass im Prinzip mittlerweile ein Operator 3 oder 4 Werkzeugmaschinen einfach nur noch überwacht, ist da schon auch eine Vision zu sagen, was kann ich noch alles automatisieren an der Maschine, dass ich keine Interaktion des Bedieners mehr brauche.
Ja. Stichwort auch Fachkräftemangel natürlich, ne? Im Service ein großes eigenes Thema.
Absolut, genau.
Ja, das sind alles viele, wir merken schon, wir können, glaube ich, noch
tagelang noch eine Weile, über
ganz, ganz viele Themen sprechen. Noch ein Teaser, den ich mit reinbringen möchte. Du hast was bei uns schon Speaker auf dem Chapter-Meeting in Furtwangen, was wir durchgeführt haben, und hast einen Impulsvortrag spannenden gehalten. Und am 9. und 10. Oktober wird es ein weiteres Chapter-Meeting bei euch bei Heidelberger geben, worauf wir uns sehr freuen. Und da geht es auch nochmal um das Thema Fokus Mensch und Service und auch viele weitere spannende Themen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, dann bei euch vor Ort zu sein.
Ich freue mich auch. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Faschingszeit und das ist das 111. Chapter-Meeting.
Genau.
Also eine schöne runde Zahl. Und ja, der Begriff, also sag mal, das Thema, das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, weil der Mensch im Mittelpunkt von Service, weil tatsächlich Service ist People Management. Und das ist das, was mir auch so furchtbar Spaß macht am Service, dass man einfach mit einem tollen Team extrem gute Kundenbindung schaffen kann. Ja? Viele fragen mich immer, wie kannst du jahrelang im Service sein? Ihr habt doch immer nur mit kaputten Maschinen zu tun. Ja, das stimmt. Aber dort entscheidet sich dann tatsächlich, wie gut man den Kunden binden kann, wenn man nämlich das professionell annimmt, abarbeitet und fixt. Und der Kunde das Gefühl hat, wow, die Leute wissen, was sie tun, dann ist die Kundenbindung dort wirklich so groß und das Vertrauen auch in die Marke, weil das die Maschinen gut drucken. Das glaubt man uns. Und es gibt auch Wettbewerber, die sicherlich gut druckende Maschinen haben. Aber der Service und die Kompetenz, die machen dann dort einen Unterschied. Und ich liebe es halt, Dinge ganz zu machen. Und ich arbeite gern unter Druck mit Menschen und kriege Dinge voran. Und das ist, deswegen ist der Titel, der Mensch im Mittelpunkt vom Service Management, da freue ich mich drauf.
Genau, da freuen wir uns auch sehr drauf und ist auch wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil, wie gesagt, der Service ist beim Kunden vor Ort und wie du sagst, schafft die Kundenbindung und die Nähe zum Kunden, die auch bei aller Digitalisierung das entscheidende i-Tüpfelchen dann nochmal ist, ne, für Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Toll, ganz, ganz herzlichen Dank, Markus, an dich für die
sehr gerne.
Diese tolle Podcast-Folge und wir freuen uns genau auf das Chapter-Meeting und vielleicht machen wir danach nochmal eine Folge und machen nochmal ein Recap von der Veranstaltung. Das ist vielleicht ein schöner Anschluss.
Sehr super. Gerne. Okay,
Sandra, dir alles vielen Gute Dank. Und schöne Zeit und wir freuen uns auf Oktober.
Genau,
und
wir sehen uns.
Großen Erfolg auf der Drupa.
Dankeschön, Dankeschön.
Ciao. Wir sehen uns dort. Danke, ciao.
Das war der Insights-Podcast vom AFSMI. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet am 2. Februar 2024.